Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Bei einer Schießerei im niederländischen Utrecht sterben heute 3 Menschen. Ministerpräsident Rutte spricht von einem Anschlag. Hintergründe sind im Moment allerdings nicht klar. Es gibt offenbar auch Hinweise auf eine Beziehungstat. Nach dem mutmaßlichen Täter läuft die Fahndung. Gleich unser erstes Thema. Der Präsident des britischen Unterhauses sorgt heute für die nächste Wolte im Tauziehen um den Brexit. Ein sichtlich verärgerter John Bercow stellt klar, dass das Parlament kein drittes Mal über denselben Brexit-Deal abstimmen darf. Auch dazu gleich mehr. Gestern bestätigten die beiden Geldhäuser, was schon länger gemunkelt wurde. Deutsche Bank und Commerzbank verhandeln über eine mögliche Fusion. Wir fassen gleich Reaktionen zusammen und wir vertiefen das Thema heute auch in unserem Hintergrund hier bei uns im Deutschlandfunk um 20:40. Am Nachmittag gab die Polizei in Utrecht eine allererste Entwarnung. Die Menschen könnten jetzt wieder auf die Straße gehen, so die niederländische Polizei. Davor waren sie aufgerufen worden, zu Hause zu bleiben. Noch immer greift die höchste Terrorstufe. Noch läuft die Fahndung nach dem Mann, der heute Mittag in einer Straßenbahn das Feuer eröffnet hat. Frage an unsere Korrespondentin Bettina Klein. Fassen Sie uns noch mal zusammen. Wovon gehen die Ermittler nach allem, was sie im Moment wissen, aus? Was ist heute Vormittag in Utrecht passiert?
Also bestätigt sind 3 Todesopfer und darüber hinaus 5 Verletzte. Zunächst hieß es ja 1 Todesopfer und 9 Verletzte. Das hat man jetzt also korrigiert. 3 Menschen sind gestorben und darüber hinaus 5 weitere verletzt. Der Täter, Sie haben es gesagt, ist weiter auf der Flucht. Ein 37-Jähriger, der aus der Türkei stammen soll. Die Polizei hat sehr bald am Nachmittag ein Foto von ihm veröffentlicht. Er hatte kurz vor 11 Uhr heute in einer Straßenbahn auf mehrere Menschen geschossen und ist seitdem auf der Flucht. Das Motiv ist unbekannt. Premierminister Rutte sprach zwar von einem Anschlag, aber nicht von einem Terroranschlag. Die Behörden ermitteln in alle Richtungen, heißt es. Ein terroristischer Hintergrund ist möglich. Es gebe Anzeichen dafür, aber man ist nicht so weit, genau das bestätigen zu können. Es ist auch eine Beziehungstat möglich. Die Behörden von Utrecht wollten in diesen Minuten eine Pressekonferenz geben. Die hat sich noch etwas verzögert. Der Bürgermeister hat die Warnung, aus dem Haus zu gehen, inzwischen aufgehoben. Etwas erstaunlich, denn das bedeutet eben nicht, dass der Täter gefasst ist. Die höchste Terrorwarnstufe für die Provinz Utrecht bleibt auch zunächst bis 22 Uhr aufrecht. Zunächst hieß es bis 18 Uhr. Das wurde also etwas verlängert. Den ganzen Tag über erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gelten für Flughäfen, für Bahnhöfe und auch für andere öffentliche Gebäude, auch für die Regierungsgebäude in Den Haag. Und der Mann ist zumindest Medienberichten zufolge ein bekannter Krimineller. Das heißt, er stand wegen versuchtem Totschlag und Vergewaltigung schon vor Gericht in den vergangenen Jahren. Das wird zumindest übereinstimmend hier von seriösen niederländischen Medien berichtet. Es wurden auch Personen befragt, die den Täter kennen. Da ist mal von Radikalisierung die Rede, mal von Drogen. Es gibt einen Background, der eben noch nicht bestätigt ist. Es ist durchaus möglich, dass es sich eben auch um eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur kriminelle Tat handelt und einen anderen Hintergrund hatte als einen terroristischen. Um 18.30 Uhr will sich auch der Premierminister noch einmal äußern, zusammen mit dem Justizminister. Möglicherweise gibt es dann auch noch mal Einzelheiten über den genauen Hintergrund.
Viele Unklarheiten, also nach der Schießerei heute in Utrecht. Informationen waren das zusammengefasst von unserer Korrespondentin Bettina Klein. Vielen Dank dafür. Die nächste spannende Wendung im Ringen um den Brexit. In dieser Woche wollte Premierministerin Theresa May dem britischen Unterhaus ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag ja nochmal zur Abstimmung vorlegen, zum 3. Mal. Und genau das hat Parlamentspräsident Bercow heute Nachmittag ausgeschlossen. Aus London berichtet Christine Heuer.
Erwartet worden war eine Erklärung von Theresa May darüber, wann sie ihren Deal mit der EU noch einmal im Unterhaus abstimmen lässt. Geliefert wurde eine Erklärung von John Bercow, und zwar eine, die den Druck auf die Premierministerin weiter erhöht. Der Speaker des Unterhauses hat nämlich einen alten Artikel aus dem 17. Jahrhundert wiederentdeckt und wendet ihn nun auf die Brexit-Debatten im britischen Parlament an. Es geht um die Frage, wie oft Gesetze dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden dürfen, und zwar ohne grundlegende Änderungen an diesen Gesetzen. John Bercow kommt zu folgendem Schluss.
If the government wishes to bring forward a new proposition,
Wenn die Regierung dem Unterhaus einen neuen Vorschlag vorlegen will, der weder derselbe noch substanziell derselbe ist wie der, den das Parlament am 12. März verworfen hat, wäre das völlig in Ordnung. Was die Regierung nicht tun kann, ist, dem Haus denselben Vorschlag oder substanziell denselben Vorschlag vorzulegen, wie den, der letzte Woche mit 149 Stimmen abgelehnt wurde.
Which was rejected by 149 votes.
Der Applaus, der nach diesen Worten John Bercows aufbrandet, kommt von den Brexiteers im Unterhaus, und zwar namentlich von den besonders Hartleibigen unter ihnen. Sie wird dann nun Morgenluft, weil der Speaker Theresa May einen Strich durch die Rechnung macht oder ihr jedenfalls eine schwierige neue Hürde in den Weg stellt. Wie soll May den Vertrag mit der EU substanziell noch einmal verändern? Schon die juristischen Erläuterungen vom letzten Mal waren ja schwer genug zu bekommen in Brüssel. Eine dritte Chance, hieß es damals, solle es nicht geben. Die Premierministerin spielt auch vor diesem Hintergrund auf Zeit. In Brüssel wollte sie eigentlich eine kurze Brexit-Verschiebung beantragen, wenn ihr Deal doch noch durchkommt, aber eine langfristige Verschiebung, wenn das nicht so ist. 2 Jahre länger in der EU, das wäre aus Sicht vieler der Exit from Brexit. Jacob Rees-Mogg von den Tories, unter den Brexiteers einer der entschiedensten Gegner Mays, schien heute früh im englischen Fernsehen schon fast so weit einzulenken. Ist kein Deal besser als ein schlechter Deal, fragt der Interviewer, und Rees-Mogg antwortet: Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal, aber ein schlechter Deal ist besser als in der EU zu bleiben, in einer Hierarchie von Deals.
So no deal is better than a bad deal.
No deal is better than a bad deal, but a bad deal is better than remaining in the European Union, in the hierarchy of deals.
Nun werden die Karten in London also wieder neu gemischt. Man darf gespannt sein, wie Theresa May ihren Deal nun noch einmal verändert oder was genau sie tut, wenn ihr das nicht gelingt.
Aus London berichtete Christine Heuer. Der Fall hat im vergangenen Jahr über Wochen die Republik beschäftigt. Ende August wurde in Chemnitz ein 35-jähriger Mann bei einer Messerattacke getötet, unter Tatverdacht Männer aus Syrien und dem Irak. Nach der Gewalttat kam es in der Stadt zu fremdenfeindlichen Übergriffen. Bei einer rechten Demonstration wurde der Hitlergruß gezeigt. Jetzt beginnt die juristische Aufarbeitung des Tötungsdelikts. Einer der mutmaßlichen Täter muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Christian Brandau berichtet.
Dass die Wahrheitsfindung und Rechtsprechung eine lange und schwierige Angelegenheit werden dürfte, darauf gab der erste Prozesstag heute vor dem Landgericht Chemnitz einen Vorgeschmack. Nach dem Hauptverdächtigen in diesem Verfahren wird gefahndet. Am Nachmittag vernahm das Gericht den ersten Zeugen, der gleichzeitig auch Nebenkläger ist. Auch er war an dem Abend im August durch einen Messerstich verletzt worden. In der Vernehmung war er unsicher, ob auch eine zweite Person auf Daniel H. eingestochen habe oder ob diese ihn nur geschlagen habe. Die Anklage geht von 2 Personen aus, die 5-mal zugestochen haben sollen. Die Sprecherin des Landgerichts, Marika Lang.
Der Nebenkläger wurde befragt zum Tathergang, was er gesehen hat. Er hat es etwas anders geschildert, als er das bei der Polizei geschildert hat oder als die Polizei dies aufgenommen hat. Dann gab es auch eine Darstellung. Der Staatsanwalt hat sich als Opfer auf den Boden gelegt und hat sich vorführen lassen, wie der Zeuge das wahrgenommen hat, wie die beiden Täter, die er beobachtet haben will, sich verhalten haben.
Widersprüche in der Aussage könnten auch mit den traumatisierenden Erlebnissen in der Augustnacht in Chemnitz zusammenhängen, sagt die Anwältin der Verteidigung. Für Ricarda Lang war etwas anderes in der Aussage entscheidend.
Er hat sowohl bereits bei der Polizei wie auch am heutigen Tag in der Hauptverhandlung den Angeklagten nicht erkannt.
Nach Verlesung der Anklage, die lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag, gemeinschaftlichen versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung, stellte die Verteidigung heute den Antrag, den Prozess einzustellen. Aus Mangel an Beweisen.
Die Anklage ist verpflichtet, im Rahmen der Umgrenzungsfunktion bestimmte Sachen in der Anklageschrift darzustellen, und wir sagen, das ist nicht erfolgt. Aufgrund der Anklage weiß man gar nicht, wer, wann, wie das Messer geführt hat, und man weiß den zeitlichen Ablauf auch nicht, der im Übrigen heute durch die Zeugenaussage auch wieder nicht aufgeklärt wurde.
Mit der Annahme des Verfahrens habe das Gericht bestätigt, dass es den Tatverdacht für ausreichend halte, argumentierte die Staatsanwaltschaft während der Verhandlung. Das Gericht wird bis zum nächsten Prozesstag kommende Woche über diesen Antrag der Verteidigung ebenso entscheiden wie darüber, die Richter und Schöffen zu ihren politischen Einstellungen und Aktivitäten zu befragen. Rechtsanwältin Ricarda Lang.
Man muss sich dann, wenn diese Fragen beantwortet werden, die Frage stellen, ob jemand, der an solchen Kundgebungen teilnimmt, Angst vor Flüchtlingen hat oder der AfD zugeneigt ist, ob er in diesem Verfahren tatsächlich, und zwar da geht es um die Sicht des Angeklagten, einem vernünftigen Angeklagten, tatsächlich davon ausgehen kann, dass man hier unvoreingenommen, frei von allem, entscheidet. Und daran habe ich Zweifel.
Auch die Staatsanwaltschaft zeigt sich offen für einige der vorgetragenen Fragen an die Richter und Schöffen. Das Gericht stellte den Antrag zurück, wie Sprecherin Marika Lang erläutert.
Es wird demnächst entschieden werden, ob so eine Erklärung abzugeben ist, in welchem Umfang diese Fragen zu beantworten sind. Und dann schließlich werden irgendwann die Fragen beantwortet oder eben auch nicht.
Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt. Bis Ende Oktober sind 24 Gerichtstermine festgelegt und 50 Zeugen geladen.
Über den Prozessauftakt nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz im vergangenen Sommer berichtete Bastian Brandau. Immer wieder muss sich Finanzminister Olaf Scholz ja fragen lassen, woran man denn merke, dass das Finanzressort seit der Wiederauflage der schwarz-roten Koalition jetzt in SPD-Hand ist. In seinem Mahnen für die schwarze Null erinnert er stark an seinen Vorgänger Wolfgang Schäuble. Auch heute mahnt er seine Ministerkolleginnen und Kollegen zur Haushaltsdisziplin. Heute wurde Scholz' Vorlage für die Kabinettssitzung am Mittwoch bekannt. Volker Fintermer fasst zusammen.
In einer Frage sind die Beamten im Finanzministerium stoisch. Sie arbeiten für die jeweiligen Haushaltsentwürfe nur das ab, was bereits beschlossene Gesetzeslage ist. Weitergehende Wünsche oder Vorstellungen werden demnach erst dann berücksichtigt, wenn konkrete Gesetzesentwürfe vorliegen. Das gilt aktuell etwa für die Frage einer künftigen Grundrente. Bis zu 8 Milliarden Euro hat Arbeitsminister Hubertus Heil für sein Konzept veranschlagt. Geld, das Heil zufolge aus dem Steuertopf kommen soll. Die Finanzbeamten haben diese Überlegungen im Haushaltsentwurf und in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Das könne frühestens in einer der kommenden Fortschreibungen geschehen, sobald man wisse, was die Bundesregierung konkret plane, heißt es. Diese Nüchternheit gilt auch an anderer Stelle. Grundlage für die wirtschaftlichen Annahmen ist die jeweils aktuelle Konjunkturprojektion der Bundesregierung und die geht derzeit noch von einem Wachstum von 1 statt 1,8% aus. Obwohl der Arbeitsmarkt noch brummt, dürfte das im Umkehrschluss schon auf weniger stark wachsende Steuereinnahmen hinauslaufen. Vor diesem Hintergrund müsse man die richtigen Prioritäten setzen, zumal die Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten will, heißt es. So plant die Bundesregierung für das kommende Jahr einen Haushaltszuwachs um 1,7%, der in den darauffolgenden Jahren noch geringer ausfallen soll. Konkret wurden in den Eckpunkten 362,6 Milliarden Euro für 2020 eingestellt, nach 356,4 Milliarden im laufenden Jahr. Davon entfallen knapp 11% auf Investitionen, also Forschungsausgaben, den Breitbandausbau und die künstliche Intelligenz. Das seien Investitionsausgaben auf Rekordniveau, heißt es im Finanzministerium. Als Erfolg gilt auch, dass die gesamtstaatliche Schuldenquote ob der erneut ausbleibenden Neuverschuldung in den kommenden Jahren deutlich unter die Maastricht-Grenze von 60% des Bruttoinlandsprodukts fallen wird. Auch in den umstrittenen Titeln Entwicklungshilfe und Verteidigung weist der Entwurf Zuwächse aus. Für die Verteidigung soll im kommenden Jahr mehr zur Verfügung stehen und bis 2020 steigt die sogenannte NATO-Quote, also das Verhältnis der Ausgaben zum Inlandsprodukt, von derzeit 1,25 auf 1,37% an, sodass man der internationalen Verantwortung gerecht werde, heißt es. Die Bundesregierung hat aber eigentlich das Ziel ausgegeben, bis 2024 1,5% für die Verteidigung auszugeben. Ob der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten fahre die Bundesregierung da auf Sicht und verzichte deshalb auf übereilte Zusagen, heißt es. Auch in der Entwicklungspolitik halte man entgegen der Kritik des Ministers Müller faktisch an einem hohen Ausgabenniveau fest. Kürzungen sind nicht vorgesehen und Deutschland werde 2020 wieder die zweitgrößte Gebernation sein. Die Eckpunkte des Haushaltsentwurfs und der mittelfristige Finanzplan sollen am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden und bilden die Grundlage für alle weiteren Debatten.
Unser Korrespondent Volker Fintermer berichtete. Schon länger wurde über diesen Schritt spekuliert. Am Wochenende haben die Deutsche Bank und die Commerzbank dieses Raunen dann offiziell bestätigt und klargestellt, dass sie über eine Fusion verhandeln. Um Tausende von Arbeitsplätzen fürchten jetzt die Gewerkschaften. Brigitte Scholtes fasst weitere Reaktionen zusammen.
Begeistert ist man im politischen Berlin nicht unbedingt von der Ankündigung der Fusionsgespräche zwischen den beiden Großbanken. Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz die beiden Häuser dazu gedrängt habe, das sieht sein Sprecher Heiner Hebestreit jedenfalls nicht so.
Ich habe keinen Druck wahrgenommen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.
Regierungssprecher Steffen Seibert wiederum gab sich schmallippig.
Die Bundesregierung wird das beobachten, aufmerksam beobachten.
Dass die Vorstände beider Banken eher widerwillig diese Gespräche aufgenommen haben, das könnte politisch motiviert sein, mutmaßt Florian Tonka, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
Vielleicht will Olaf Scholz einfach Kontrolle über diese beiden Banken in Deutschland behalten und verhindern, dass da auch vielleicht mehr international, mehr europäische Akteure mit ins Spiel kommen. Das sind politische Erwägungen und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Skeptisch zeigt sich auch der frühere finanzpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Gerhard Schick, der sich inzwischen bei der Bürgerbewegung Finanzwende engagiert. Er verweist auf die Gefahr des Scheiterns einer solch großen Bank.
Wenn die umkippen, dann ist die Gefahr, dass das gesamte Finanzsystem leidet. Und deswegen ist auch eine europäische Megabank ein Problem. Allerdings muss man sagen, dass andere Banken eben stabiler aufgestellt sind als die Deutsche Bank. Von daher zumindest es nicht dann zwei schwache Institute wären, die zusammengehen.
Die Aktionäre aber scheinen angetan von der Vorstellung, mit der Übernahme der Commerzbank könnte die Deutsche Bank eine implizite Staatsgarantie erhalten können. Ein wesentlicher Punkt für die Zurückhaltung gegenüber dem Projekt liegt aber vor allem darin, dass für eine Fusion vor allem Kostensynergien sprechen würden. Das aber bedeutet eines, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein massiver Arbeitsplatzabbau. Ich gehe von deutlich mehr als 20.000 Stellen aus. Wenn Sie einmal schauen, Commerzbank Dresdner Bank, die Fusion, da sind Arbeitsplätze auf der Strecke geblieben, die der Belegschaftsstärke der Dresdner Bank vor der Fusion entsprochen haben. Ich vermute, wir reden hier über 30 bis vielleicht sogar 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da entlassen werden können im Zuge der ganzen Geschichte. Und dass ein sozialdemokratischer Bundesfinanzminister einem solchen Projekt das Wort redet, finde ich schon bemerkenswert.
Das kritisierte auch Frank Bsirske scharf. Der Verdi-Chef ist Mitglied im Kontrollgremium der Deutschen Bank. Das werde die Dienstleistungsgewerkschaft auch in den Aufsichtsräten der beiden Banken kritisch begleiten. Auch die Bundeskanzlerin scheint mit solchen Folgen nicht glücklich. Ihr Kanzleramtsminister Helge Braun sagte gegenüber der Bild-Zeitung, wenn es zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze käme, wäre das ein schwieriger Befund. Doch es gibt offenbar starke Kräfte, die die Fusion durchdrücken möchten, vermutet Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Das scheint eben mit dem Aufsichtsratschef Achleitner bei der Deutschen Bank, mit Cerberus, also einem wichtigen Anteilseigner, auch richtig relevante Kräfte zu geben, die auf eine solche Fusion drängen. Von daher halte ich es durchaus für möglich, dass dieses Projekt durchgezogen wird und hoffe aber, dass es noch verhindert werden kann.
Der Bericht von Brigitte Scholtes und dazu noch dieses Postdiktum. Von den neuen Vorstandsmitgliedern der Deutschen Bank ist eines weiblich. Bei der Commerzbank ist im siebenköpfigen Vorstand eine Frau. Höchstbezahlte Jobs an der Spitze großer Unternehmen sind nach wie vor häufig in Männerhand. Und das ist einer der Gründe, warum Frauen im Schnitt in Deutschland rein statistisch gesehen viel weniger verdienen als Männer. Aber auch bei vergleichbarer Qualifikation und vergleichbarem Job lässt sich nach wie vor eine Lohnlücke zeigen. Ob da politischer Handlungsdruck besteht, das ist schon lange umstritten. Die dazugehörige Diskussion zum heutigen Equal Pay Day schildert Johanna Streicher.
Es ist ein grauer und ungemütlich kalter Vormittag in Berlin. Und trotzdem haben sich einige hundert Männer und Frauen auf den Weg gemacht, um vor dem Brandenburger Tor gegen Lohnunterschiede zu protestieren. Sie sind gekleidet als Bauingenieurin, Köchin oder Sozialarbeiterin. Die Männer neben ihnen stehen auf höheren Podesten als die Frauen. Das soll die Gehaltslücke sichtbar machen. In ihren Händen halten sie Schilder. Darauf steht der Lohnunterschied geschrieben. Dieser reicht von 11 bis 21%. Nicht mehr zeitgemäß und unfair, so nennt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann diesen Zustand. Er fordert von den Arbeitgebern, mit der unterschiedlichen Bezahlung Schluss zu machen und Tarifvereinbarungen zu schließen. Und außerdem:
Das Entgelttransparenzgesetz muss dringend nachgebessert werden. Das bleibt ein zahnloser Tiger, solange es nicht verbindlich für alle gilt. Und wir brauchen für Frauen Chancen, auch in Führungspositionen.
Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert, dass etwas passieren müsse.
Es gibt mehr Männer, die Thomas oder Michael heißen, als Frauen in den Chefetagen der deutschen Unternehmen. Das kann es doch wohl nicht sein. Und damit können wir auch nicht einfach stehen lassen, wenn Menschen sagen, naja, das ist eben so, wir finden keine. Ja, wenn wir keine finden, dann müssen wir eben noch mal genauer gucken. Und es muss sie geben. Und wenn sie nicht da sind, sofort, dann müssen sie unterstützt werden auf ihrem Weg.
Wichtig sei auch, mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern, sagt Giffey. Denn derzeit arbeiteten im oft schlechter bezahlten sozialen Bereich 80% Frauen. Sie setze sich für bessere Löhne, zum Beispiel in der Pflege, ein, betonte die Ministerin. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung hat die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt in den letzten 40 Jahren untersucht. Herausgekommen ist, Frauen arbeiten mehr und sind besser ausgebildet als noch vor 40 Jahren. Trotzdem verdienen sie weniger. Die Gründe dafür seien statistisch nachweisbar, sagt Manuela Barisic, die die Studie betreut hat.
Der direkte Vergleich zu Männern zeigt dann, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten und häufiger in Jobs arbeiten, für die sie überqualifiziert sind und dass sie über alle Qualifikationsniveaus hinweg, damals wie heute, über weniger als die Hälfte der Einkommen der Männer zur Verfügung haben.
Sowohl die Berechnung als auch die Interpretation der Lohnunterschiede sorgt jedes Jahr wieder für Diskussionen. Vergleicht man nur den durchschnittlichen Bruttostundenlohn von Männern und Frauen über alle Branchen hinweg, ergibt sich laut Statistischem Bundesamt ein Unterschied von 21%. Bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit verdienen Frauen in Deutschland demnach etwa 6% weniger als Männer. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat noch Faktoren wie die Berufserfahrung, die Branche und die Größe des Betriebs herausgerechnet und kommt so auf nur noch 3,8% Lohnunterschied zwischen gleichqualifizierten Männern und Frauen. Auch wenn es weiter Uneinigkeiten über die Berechnungen des Wertes gibt, feststeht, die Lohnlücke gibt es und die schlechtere Bezahlung hat eine Langzeitwirkung. Bundesfamilienministerin Giffey formuliert es so.
Die 21% Lohnlücke, die dann zu 53% Rentenlücke werden.
Das gelte nicht nur für Frauen, sondern für die ganze Gesellschaft.
Aus Berlin berichtete Johanna Streicher. Nach dem Anschlag in Christchurch Ende letzter Woche, nach dem wohl rechtsextrem motivierten Angriff eines 28-jährigen Mannes auf zwei Moscheen mit 50 Toten, will die Regierung Neuseelands jetzt verhindern, dass sich ein solches Verbrechen wiederholt und die Waffengesetze verschärfen. Lena Bodewein berichtet.
Wie soll der Alltag in Christchurch weitergehen, fragen sich viele, wenn überall in der Stadt kleine Bagger unterwegs sind, um Gräber auszuheben und Freiwillige, die bei den anstehenden Begräbnissen der 50 Opfer helfen wollen. Diese jungen Muslime sind aus Australien gekommen. Ja, sie haben über eine WhatsApp-Gruppe Helfer gesucht und dann sind wir schon zum Flughafen gerannt. Das ist die schwerste Aufgabe, die die Familien der Opfer, die die Stadt und die Neuseeland jetzt bewältigen müssen.
Ich weiß nicht, ob das den Leuten in Deutschland klar sind. 50 Tote hier ist was anderes als 50 Tote in Amerika oder 50 Tote in Deutschland, weil wir einfach ein so kleines Land sind.
Frauke John ist Krankenschwester. Sie lebt seit 21 Jahren in Neuseeland und jetzt in Christchurch.
Und wo dann in Christchurch dann doch jeder jemanden kennt, der jemanden kennt. Und so war es beim Erdbeben, insofern hat uns das auch so stark betroffen und so ist es jetzt halt auch wieder. Und es ist wirklich eine nationale Tragödie.
Hunderte Schüler von Highschools in Christchurch begannen ihren Schultag mit einer Mahnwache. Normalität ist noch weit weg. Es wird nie mehr so sein wie vorher. Jedes Geräusch erschreckt mich, erzählen diese Schülerinnen. Das Gefühl von Sicherheit und Frieden, das viele Menschen bis zu diesem verhängnisvollen Freitag mit Neuseeland verbunden haben, das ist für immer verschwunden. In der Hauptstadt Wellington machte sich heute Premierministerin Jacinda Ardern zumindest an den Versuch, es wiederherzustellen. Der Terrorangriff in Christchurch am Freitag war der schlimmste Terrorakt auf unserem Boden. Es war tatsächlich einer der schlimmsten weltweit in jüngster Zeit. Er hat eine Reihe von Schwächen in Neuseelands Waffengesetzen offenbart. Die klare Lektion, die die Geschichte weltweit lehrt, ist, dass wir jetzt handeln müssen, wenn wir unsere Gemeinschaft sicherer machen wollen. Das Kabinett hat prinzipiell für eine Verschärfung der Waffengesetze gestimmt. Details sollen in den nächsten 10 Tagen bekannt gegeben werden. Aber, und das sei das Wichtigste, sie seien darin komplett einer Meinung, auch der Koalitionspartner, die populistische Partei New Zealand First. Deren Chef Winston Peters hatte bisher eine Verschärfung des Waffenrechts abgelehnt. Doch, so meinte er, ihre Welt habe sich für immer verändert. Darum müssten sich auch Gesetze ändern. Und, so Jacinda Ardern, sie sei sicher, dass auch die Waffenbesitzer dieser Meinung seien. Das Thema Fremdenfeindlichkeit sprach sie auch an. Wenn wir die Unversehrtheit unserer muslimischen Gemeinschaften sicherstellen wollen und auch die anderer, der 200 Ethnien, die in Neuseeland leben, dann muss uns klar sein, dass es Menschen gibt, die unsere Werte von Offenheit, Verschiedenheit und Mitgefühl nicht teilen. Das ist etwas, dem wir als Nation begegnen müssen.
Informationen von Lena Bodewein. Der schwere tropische Wirbelsturm Idai hat in Mosambik ein Bild der Verwüstung hinterlassen und dazu eine noch ungeklärte, vermutlich enorm hohe Zahl von Todesopfern. Dazu Jana Gent.
Präsident Filipe Nyusi sagte laut dem staatlichen Radio, er rechne mit mehr als 1000 Toten und das allein in Mosambik. Aus der Luft könne man viele Leichen sehen, die im Wasser treiben, so wird Nyusi zitiert. Bestätigt wurde das aber noch nicht. Zerstörte Straßen und weggeschwemmte Brücken behindern die Bergungsmaßnahmen. Die am stärksten betroffene Stadt Beira mit ihren gut 500.000 Einwohnern ist von der Außenwelt abgeschnitten. Straßen sind nicht mehr intakt, der Hafen ist gesperrt und am Flughafen können wegen der nach wie vor starken Winde und des Regens kaum Hubschrauber starten oder landen. Der erste Mobilfunkbetreiber nahm zwar seine Arbeit wieder auf, aber Geräte zu laden ist unmöglich, wenn es nirgendwo Elektrizität gibt. Die Situation muss unbeschreiblich sein, weil Menschen nicht einmal ihren Angehörigen sagen können, wenn es ihnen gut geht. Beinahe jedes Gebäude in Beira soll beschädigt oder zerstört sein, berichten Augenzeugen. Auch in Simbabwe sind die Hilfslieferungen schwierig, weil Straßen und Brücken zerstört sind. Auch dort wird erst in einigen Tagen der endgültige Schaden feststehen.
Vor 5 Jahren verlor die Ukraine ihre Halbinsel Krim in einer international nicht anerkannten Volksabstimmung an Russland. Von der NATO wurde und wird dieser Schritt scharf als völkerrechtswidrige Annexion kritisiert. Der russische Präsident Putin spricht bei den offiziellen Feierlichkeiten zum Jahrestag heute von einer Heimkehr. Sabine Stör.
Auf der Krim haben heute alle frei. Auf Plätzen wird mit Trachten und Liedern gefeiert und gedacht, dem Tag vor 5 Jahren, als die Krim und Russland den Beitrittsvertrag unterschrieben haben. Zum Jubiläum ist der russische Präsident Putin auf die Krim geflogen. Ein Arbeitsbesuch, währenddessen er am Abend bei den Feierlichkeiten mit großem Konzert dabei sein wird. Am Nachmittag liefen im russischen Fernsehen schon Bilder von Kraftwerkbesuchen des Präsidenten, unter anderem in der Krim-Regionalhauptstadt Simferopol. Ein wichtiger Programmpunkt für die Führung. Heute wurde ein weiterer wichtiger Schritt unternommen, um die Energiesicherheit der Halbinsel Krim zu stärken. Außerdem dient er der Entwicklung der Wirtschaft und der Infrastruktur der Region. Mit der Einweihung von 2 neuen Blöcken heute wird sich die Kapazität der Kraftwerke verdoppeln und auf fast 1000 Megawatt steigen. Das ist genau die Menge, die die Krim in den vergangenen Jahren aus einem Nachbarland bekam. Mit dem Nachbarland meint Wladimir Putin die Ukraine. Das Land hat die Krim vor der Angliederung an Russland mit Strom versorgt. Die Halbinsel hat keine gemeinsame Grenze mit Russland, über die Strom einfach hätte transportiert werden können. Also gab es nach der Angliederung erstmal Probleme, beziehungsweise der russische Staat baute an einer eigenen Infrastruktur. Putin zeigte sich zufrieden mit dem Kraftwerk. Die Hauptarbeit ist abgeschlossen. Ich danke Ihnen für das, was getan wurde. Ich hoffe, dass Sie so effektiv wie bisher weiterarbeiten werden. Viel Glück, sagte er zu den Mitarbeitern vor Ort und als kleiner Seitenhieb Richtung Westen. In den Werken sind Turbinen der Firma Siemens verbaut. Ein russisches Staatsunternehmen hatte sie 2016 gekauft und auf die Krim gebracht, gegen die Vertragsvereinbarungen. Europäische Unternehmen dürfen auf der Krim wegen der Sanktionen keine Geschäfte machen. Der Besuch Putins in den Kraftwerken auf der Krim sorgt für die richtigen Bilder im staatsnahen russischen Fernsehen. Die vermitteln, dass es auf der Halbinsel beispielhaft vorangeht. Und in den kommenden 3 Jahren soll weiter Geld dorthin fließen, umgerechnet mehr als 10 Milliarden Euro. Zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, heißt es. In einer Art Pressekonferenz am späten Nachmittag ging es dem Präsidenten vor dem Hintergrund des Jubiläums dann noch um mehr. Um gute und normale Beziehungen zur EU. Im staatsnahen Fernsehen sagte Putin überzeugt, daran sind sowohl die Völker Europas als auch die Völker Russlands interessiert. Alle sind interessiert, weil wir uns in Wirtschaft und Weltpolitik aktiv ergänzen. Wenn wir Ergebnisse und gemeinsamen Erfolg erreichen wollen, müssen wir unsere Kräfte bündeln. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, Russland möchte dazugehören. Doch für die EU und auch die USA ist die Angliederung der Krim immer noch ein schwerer Einschnitt in ihre Beziehungen zu Russland. Der Westen hält sie bis heute für völkerrechtswidrig und spricht von Annexion der Krim. Als Reaktion darauf hat er Sanktionen gegen Russland verhängt, die bis heute in Kraft sind.
Sabine Stör berichtete und von uns noch die Information, dass wir jetzt die Eilmeldungen sehen, wonach der mutmaßliche Schütze von Utrecht nach Angaben der Polizei festgenommen wurde. Unsere Nachrichten halten Sie auf dem Stand und dann auch unser Journal vor Mitternacht ab 23.10 Uhr mit Marina Schweizer. Und das waren die Informationen am Abend. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.